Ja, ich möchte zur Predigt kommen und auch einen kurzen Abschnitt lesen aus dem Matthäusevangelium Kapitel 27. Das sind vier Verse oder fünf, die ich lesen möchte. Ich denke, es wird allen gut tun, einfach kurz einmal aufzustehen. Ich würde diese Verse lesen und dann können wir uns auch wieder hinsetzen. Ich lese Matthäusevangelium Kapitel 27. Verse 50 bis 54. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wir nehmen Platz. Wir haben in der vergangenen Stunde eben auf einer beeindruckender oder in einer eindrucksvoller Weise schon die Geschehnisse auf Golgatha, die Geschehnisse, die mit der Verhaftung und der Kreuzigung, mit dem Tod Jesu zu tun haben, ja in Liedern, in Schriftlesung gerade uns vor Augen geführt. Ich denke, das hat uns ja in gewisser Weise auch sehr angesprochen. Wir konnten uns gut, denke ich, durch die Beiträge auch gut vertiefen und darüber nachsinnen. Wir konnten den Gedanken verfolgen, wo wir Jesus quasi vor Augen sahen, sein Leiden, die Dornenkrone, die Via Dolorosa, die Hammerschläge und sein ganzes Leiden. Ich möchte jetzt aber die Perspektive etwas ändern und das Ereignis der Leidensgeschichte des Todes Jesu betrachten aus einer anderen Perspektive. Wir müssen dazu sozusagen von der Perspektive eines Beobachters, so wie wir es bis jetzt waren, der mitgegangen ist, miterlebt hat, einfach mal ja, so in die Vogelperspektive steigen und gucken und sehen, was bedeutet das, was da unten, was da damals geschehen ist. Und manchmal scheint mir gerade in Bezug auf Ostern und Karfreitag, dass da gerade diese wichtigen Dinge der Erlösungsgeschichte vor sich hergehen und wir kriegen es nicht wirklich mit. Natürlich, denke ich, sind wir alle informiert, wir kennen das, wir wissen, was es bedeutet. Und vielleicht geht es uns gerade, wenn wir uns für die Predigt vorbereiten, besondererweise dadurch, dass es uns nochmal richtig packt und wir denken, Mensch, da ist doch etwas Gewaltiges passiert. Und ich möchte das unbedingt, dass wir drüber reden und drüber noch einmal nachdenken. Wie Alex schon sagte, viele Kreuze in der Umgebung und mir gefiel das, wie Jeremia sagt, passt auf, merkt ihr nicht, was ich euch zu sagen habe oder was sie bedeuten? Einmal kurz zurück in unser Zeitalter. Es ist auch ein historisches Ereignis passiert zu meiner Lebzeit, was ich verpasst habe. Zumindest im Nachhinein erst gemerkt habe, was da eigentlich geschehen ist. Die meisten von euch haben es auch erlebt. Zumindest als der Mauerfall damals war, vor über 20 Jahren, da muss ich sagen, von mir so richtig habe ich es da damals nicht mitgekriegt. Ich weiß auch gar nicht, wie es vor sich herging. Ich meine, wir hatten zwar irgendwie so ein Radio, wo wir so ab und zu Nachrichten und Wetter hören konnten, aber im Nachhinein, wenn man jetzt sich überlegt, was da geschehen ist, war das schon eine ganz gewaltige, ein großes Ereignis. Deutschland kann sowas nicht mehr erleben. Das war der Zusammenbruch des Ostens. Wir haben es verpasst. Ich persönlich finde es schade. Vielleicht lag es auch an meinem Alter, dass man sich damals für solche Dinge noch nicht so interessiert hat. Aber es ist schon ein wichtiges Ereignis gewesen. Und irgendwie ist das so an einem vorbeigegangen, nicht so richtig mitgekriegt. Nun, für die jüngeren Zeitgenossen, die Mauer damals in Berlin, die gefallen ist, das war sozusagen eine symbolische, die hat auch einen symbolischen Charakter. Eine Mauer wegzureißen, technisch, ist ja überhaupt kein Problem. Auch damals, vor 20 Jahren, gab es schon genug Technik, was Bagger betrifft und zur Not Granaten, die die Mauer locker wegsprengen könnten. Aber da war ja noch viel, viel mehr dahinter. Weil von einer Seite der Mauer, sagen wir mal unsere Seite, hier waren ja viele Militärs aus Großbritannien, aus Holland, nehmen wir mal unsere Schule, unser Gemeindehaus, das sind ja alles geräumte Militärgelände, da saßen die auf dieser Seite. Und von der anderen Seite gab es andere, sozusagen der Ostblock, Richtung Russland, die Gegend. Und sobald, ich sage jetzt mal übertrieben vielleicht etwas, einer was Falsches macht, dann waren die in Alarmbereitschaft, aufeinander loszugehen. Nun, in den Kasernen, die leer geworden sind, nach dem Mauerfall, haben wir zum Teil Schulen, Gemeindehäuser gebaut, Fachhochschulen und so weiter. Und wir damals als Jugend, wir sind, weil wir der russischen Sprache noch mächtig waren, auf die andere Seite der Mauer sozusagen gefahren und haben in Russisch da bei den Soldaten Gottesdienste gehabt, Zeugnisse erzählt, einige können sich noch erinnern, mit Bruder Jakob Eser aus Paderborn fuhren wir dann und machten Einsätze. Die Mauer, die dazwischen war, die ist weg und öffnet neue Perspektive, neues Leben. Physikalisch kein Problem, sie wegzureißen, aber die politisch das Ganze so zu steuern, dass es endlich möglich ist, so eine Mauer einzureißen, ohne dass da gleich ein Krieg ausbricht, das konnte nur Gott lenken. Und das ist das Große daran. Und so scheint mir das auch manchmal die Betrachtung, dass Jesus gestorben ist, rein menschlich gesehen, nehmen wir mal an, diesen Hauptmann, der das Ganze betrachtet ist, war vielleicht für ihn eine Routine, einen Menschen ans Kreuz zu nageln, weil irgendein Gesetz ihn dafür verurteilt hat. Aber was dahinter steckt, dass Gott ein Sündenproblem löst, wovon er schon von Anfang an gesagt hat, dass vom Samen der Frau jemand geboren wird, der wird das Problem endlich mal lösen. Das passiert hier an diesem Tag. Und das ist ja das große Ereignis. Wir kennen ja mit Sicherheit diese bildliche Darstellung, die uns das sehr verdeutlicht. Hier ist der Mensch, da ist Gott, hier ist die Kluft oder eine Mauer oder so. Und dann durch das Kreuz gehen wir durch. Das ist auch so eine Art Mauer durchbrechen. Das ist ganz einfach darzustellen. Und wir können es auch alle verstehen, was es bedeutet. Aber was es bedeutet für Gott, dieses Kreuz aufzurichten und jemanden hervorzubringen, der in der Lage ist, die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen und das Problem zu lösen, das ist eine ganz lange, eine große Geschichte, weil wir Menschen Gott sehr viel Mühe gemacht haben mit unseren Sünden, wollte er das Problem lösen von Anfang an. Manchmal, wenn es irgendwie jetzt so einem ja alles zu viel manchmal wird und das Leben einem zu stressig scheint, dann habe ich schon mal den Ausdruck so für mich gebraucht, Mensch Adam. Weil ich denke, hätte er damals nicht gesündigt, hätten wir es doch alle so toll gewesen. Jetzt haben wir hier und da Stress und Probleme und solche Dinge. Aber das dazu, also seitdem kämpfen wir Menschen mit Sünde, mit Sündhaftigkeit und diesen ganzen Dingen. Und hier löst Gott dieses Problem. Und manchmal denke ich, wir kriegen es nicht richtig mit. Gott löst dieses Problem. Gott wollte schon damals doch mit den Menschen in Kontakt treten, mit den Menschen in Gemeinschaft treten, hat auf unterschiedliche Weise versucht und immer wieder ist er zu den Menschen gekommen. Und noch einmal zurück zur Kreuzigung. Jesus hat das Abendmahl mit den Jüngern gefeiert und fast beiläufig, ohne dass wir es fast merken oder die Jünger es gemerkt haben, sagt er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Er schließt hier, er richtet hier einen neuen Bund auf. Bis dahin war der alte Bund, den die Menschen und sein Volk nicht halten konnte und immer noch über die ganzen Jahre Gott die Treue nicht halten konnten. Und so richtet Gott einen neuen Bund auf. Und das ist etwas ganz Gewaltiges, etwas ganz Großes und nie dagewesenes bis dahin. Ein Bund, der klärt ja immer die Verhältnisse zwischen zwei Parteien oder Bündnispartnern. Und so hat Gott damals, als er Israel rausgeführt hatte aus Ägypten und als sie dann so eine Zeit lang unterwegs waren und als er die Ägypter auch beseitigt hatte, die denen hinterhergeritten sind und als die sozusagen allein in der Wüste unter sich waren und Gott da war und sie Zeit hatten und keiner sie störte und kein Volk um sie war, als sie so alleine in der Wüste waren, sagt Gott, ich möchte mit euch nochmal einen Bund schließen. Ihr sollt, der Grundgedanke des Bundes ist, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Weil er hat ja schon mit Abraham angefangen, als Familie und so weiter den Bund. Und jetzt als ganzes Volk. Ich möchte das gerne lesen, um nachher auch etwas besser zu verstehen, warum wir jetzt einen neuen Bund haben. Ich lese aus 2. Mose Kapitel 19, die Verse 3 bis 8. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügen und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein von allen, vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Ein Bund, den Gott hier später auch bestätigt, mit dem Volk schließt. Er kommt zu ihnen und sagt, ich will euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein. Haltet meine Gebote oder seid gehorsam meiner Stimme und ihr sollt mein Volk sein. Wir wissen die späteren Geschehnisse dieser Geschichte, wie schwer und wie unmöglich es war, Israel diesen Bund zu halten. Die Bundestreue, die war nur von Gottes Seite immer wieder eingehalten worden. Gott hat sie geleitet, Gott hat sie seine Treue gehalten. Gott richtete sie, wenn sie falsch gehandelt haben und hat immer wieder diesen Bund von seiner Seite aufrechterhalten. Wenn wir uns jetzt mal einfach erinnern an oder denken an die Wanderschaft Israels in der Wüste und vielleicht an ganz einfache Dinge denken, was würde uns als erstes einfallen, welche Bilder fallen uns ein in Bezug auf Israel in der Wüste? Mit Sicherheit hat jede Kinderbibel mindestens zwei Bilder zu diesem Thema. Einmal, wie Mose die Tafeln runterbringt vom Berg, ja, sozusagen Gott schließt den Bund. Und wenn man einmal umblättert, in der Regel ist das so, dann sieht man das goldene Kalb. Und das Volk tanzt um den goldenen Kalb. Und das ist symbolisch für das Volk. Ich würde jetzt gar nicht so viel auf Israel, auf uns Menschen. Einerseits, wenn Gott sich uns naht, dann sagen wir, ja, ich will deinen Bund halten. Und wie das Volk aus einer Stimme, wir werden alles halten, was der Herr sagt. Es kommen Schwierigkeiten, es vergehen ein paar Tage und schon fallen sie in größte Sünde, haben einen ganz anderen Gott sich schon gebastelt aus Gold und haben einen Kalb und beten es an. Das ist die Geschichte des alten Bundes. Das sind nicht die 39 Bücher der Bibel. Das ist ein Riesenzeitalter. Das ist sozusagen ein Problemzeitalter für Gott, wo er mit Menschen sich Menschen naht, sie bestraft, sie leitet, sie wieder aufrichtet. Und er weiß und wir wissen, dass das nicht die endgültige Lösung des Sündenproblems ist. Und im Propheten Jeremia, da kündigt er schon an, dass er einen neuen Bund, der jetzt zur Leidenszeit Jesu, der mit seinem Tod besiegelt worden ist, dass sie einen neuen Bund aufrichten wird. Und in der Zeit, wo Jeremia hauptsächlich Verschleppung nach Babylon, Vernichtung, prophezeit und predigt, in der Zeit, wo Gott Gericht ausspricht und er sagt, ihr werdet umkommen von Hunger, von Tod und von der Seuche. Das wiederholt sich so oft im Prophetenbuch Jeremia. Mitten in diese Worte, mitten in diese Prophezeiung schreibt er in Jeremia Kapitel 31, Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit meinem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nimmermehr gedenken. Der neue Bund, schon beim Propheten Jeremia vorhergesagt, enthält ein neues Prinzip. Wie ich schon sagte, das Volk ist immer wieder in Sünde gefallen, hat sich immer wieder abgewandt. Gott hat gesagt, die menschliche Seite kann niemals diese Vertragsseite erfüllen, obwohl Gott sagt, er immer treu war. Ich will das Problem so lösen, ich will einfach vergeben, sagt der Herr. Einfach vergeben, nicht mehr erwarten, nicht mehr hoffen oder andere Lösungen darstellen. Und dieser Bund, der ist mit dem Blutvergießen Jesu, mit seinem Tod entstanden. Hier ist ein neues Wort ist hier auf einmal im Spiel, das es bis dahin so nicht gab. Vergeben. Gott sagt, ich werde einfach vergeben. Und das betrifft die Zeit, in der wir jetzt leben. Wir fragen uns manchmal, kann Gott nur meine vergangenen Sünden vergeben oder kann er auch in Zukunft mich vergeben? Wenn wir nochmal in dieser Perspektive bleiben, von oben einfach die Zeit betrachten, zwischen Jesus sterben oder kommen auf diese Erde und seinem Wiederkommen, dann hat er für diese ganze Zeit, egal in welchem Zeitabschnitt wir leben dieser Geschichte, hat er Vergebung gebracht. Und das ist das Gewaltige, gerade auch an diesen Tagen, an dieser Erinnerung an den Tod Jesu, dass er mit seinem Blut Vergebung gebracht hat. Und wir lasen hier in unserem Text, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. In den Tempel und in das Allerheiligste ist der Hohepriester, einmal im Jahr mit Opfern und mit Blut reingegangen, um den Herrn zu begegnen, um ihn für das Volk zu bitten. Und mit seinem Tod, mit seinem Blutvergießen ist dieser Gottesdienst, dieser alte Bund aufgehoben. Und Gott selbst schafft hier mit seinem Tod, mit dem, dass er den Vorhang zerreißt, schafft er den Tempeldienst ab. Er schafft den Tempel ab, er ist nicht mehr nötig. Das bestätigt noch einmal die Tragweite und die Bedeutung des Todes Jesu. Ich denke, für die Menschen, für die, die wirklich von Herzen geglaubt haben, für die Israeliten, muss es ja auch schwer gewesen sein, von jetzt auf sofort drauf zu kommen und das zu fassen, dass ich jetzt kein Opfer mehr für meine Sünden bringen muss. Weil es stand ja geschrieben und sie wurden ja immer so gelehrt. Und das war ja auch die Wahrheit, das ist ja das, was Gott erwartet hat. Und ihre Väter haben das getan. Und jetzt braucht das nicht mehr. Und Gott gibt ihnen hier vielleicht sogar eine Hilfe. Er zerreißt persönlich den Vorhang im Tempel damit es kein Mensch machen muss und keiner dem Menschen nochmal erklären soll. Und auf einmal ist das, was im Verborgenen war, was außer dem Hohepriester keiner je gesehen hat, was da drin war, ist das offen für jedermann. Und alle können reinschauen, ob Römer, Jude, Grieche, jeder, der vorbeigeht, der hinkommt, kann das sehen. Der Herr hebt das auf und in beeindruckender Weise greift ja der Hebräerbrief gerade diese Thematik sehr auf oder Römerbrief auch über die Bedeutung, dass Jesus praktisch als mit seinem Leib, indem er sein Leib dahingegeben hat, zerrissen, das ist wie der Vorhang im Tempel und hat uns Zutritt somit zum Vater geschaffen. Ich möchte einfach nochmal diese Worte wiederholen und sie über das Gesagte stellen, wahrlich, das ist Gottes Sohn. Die Worte, die der römische Soldat hier gesagt hat. Der römische Soldat gehört zu denen, eigentlich zu den wenigen, die in Jesus, ja eigentlich der eine, der das ausgesprochen hat, aber außer den Frauen, die, von denen wir hier weiterlesen, die zu Jesus standen und an ihn glaubten, war er derjenige, der vielleicht auch als erster Nicht-Israelit dieses Bekenntnis ausspricht über Jesus, dass er der Sohn Gottes ist. Der römische Soldat, der hat eigentlich nur seinen Auftrag erledigt. Er war so wie ein Beamter, der hier seinen Ablauf tut, wenn wir irgendwelche Papiere brauchen oder irgendwelche Amtshandlungen. Es war eine reine Amtshandlung, denke ich, für ihn. Ein römischer Offizier, der zuckte mit Sicherheit nicht zusammen, wenn er irgendwie mit einem Schwert ein Leben ausgelöscht hat. Er hat viel Blut, denke ich, gesehen und Gladiatoren, er hat Kämpfe gesehen, er hat Menschenleben gesehen, wie es dahin geht. Und denke nicht, dass ihn allein so der Tod beeindruckt hat. Aber das ganze, dieser ganze Ablauf, vielleicht hat ja Jesus auch nur diese paar Stunden gekannt oder nur diesen einen Tag, wie sie ihn festgenommen haben und bis hierhin. Und doch hat es gereicht, um zu sagen, wahrhaftig, der ist Gottes Sohn. Es brauchte anscheinend gar nicht so viel, um zu dieser Überzeugung zu kommen. Wahrhaftig, er ist Gottes Sohn. Er ist der Sohn Gottes, der da auf den Straßen Jerusalems ging, das Kreuz trug, um es für uns, für unser Leben zu geben. Am Karfreitag wurde eingangs gesagt, wird viel über Tod gesprochen. Ich hätte es anders gesagt. Für mich ist Karfreitag, hat etwas mit Rettung zu tun. Karfreitag ist Rettung. Da rettet Gott die Welt von ihren Sünden. Da hat er gesagt, ich werde ab jetzt vergeben. Und das ist so wichtig. Und wenn er in Israel sagt, zu ihnen spricht und einen Bund mit ihnen schließt und sie zu seinem Volk machen will, dann greift Petrus das auf in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 und sagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Das ist interessant, vorher sagt Gott, ich will und ihr solltet. Und wir lesen ja immer wieder, auch jetzt Epheserbrief in der Bibelstunde, ihr seid, und er sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist der Auftrag, mit dem ich jetzt schließen möchte, dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Die Wohltaten, das ist in erster Linie, denke ich, in diesem Zusammenhang gerade, die Erlösung und die Rettung und alles, was damit zu tun hat. Die Aufgabe ist deutlich, diese Botschaft, diese gewaltige Nachricht, dass die nicht irgendwie so untergeht, es passiert etwas Großes und keiner kriegt es mit, sondern darüber können wir reden, das können wir und sollten wir weitertragen. Darüber freue ich mich, dass wir hier so zahlreich da sind, um nochmal zu sehen, dass ja viele da sind, für die dieser Tag, dieses Fest, dieses Ereignis eine ganz wichtige Rolle spielt. Die vielleicht auch davon in gewisser Weise, einerseits ja traurig, wenn wir auf das, was da tatsächlich geschehen ist, wie wir es auch im ersten Teil des Gottesdienstes hatten sehen, diese Traurigkeit haben. Aber andererseits auch Erlösung und große Freude. Möge der Herr uns einfach im Nachdenken segnen und dass wir mit diesen Gedanken auch irgendwie durch die Tage gehen und in die Ostertage kommen, wo wir wirklich das größte christliche Fest auch miteinander feiern werden und Gott so den Lob bringen. Und dass wir ja, das, was wir selbst empfangen und was wir selbst erleben haben, was wir selbst begriffen haben und was uns mitnimmt und begeistert, dass Gott uns Kraft schenkt, das weiterzutragen und dass wir ihm als die von ihm Auserwählte, Vergebene, die Ehre geben und ihn loben und mit unserem Leben ihn auch verherrlichen. Amen.